1936 geboren, wuchs ich mit meiner Schwester Veronika, meinen Brüdern Andrej und Franzi auf einem Bauernhof in der Nähe von Klagenfurt in einer slowenischen Großfamilie heran. Neben den Eltern, Großeltern und zwei Tanten lebten im bäuerlichen Haushalt auch 6 oder 8 Arbeiter. Zu Erntezeiten kamen noch Taglöhner hinzu. All diese Erwachsenen haben uns Kinder als vollwertige Menschen behandelt, ließen uns teilhaben am Geschehen, nahmen uns aufs Feld und in die Stallungen mit, beantworteten lächelnd, aber ernsthaft unsere Fragen. Nie habe ich auch nur ein grobes Wort gehört, niemals eine Ohrfeige auch nur angedroht bekommen. Es gab so spannende Ereignisse wie ein neugeborenes Fohlen oder Kalb, einen Wurf frischer Ferkel, junger Hunde, Katzen, Lämmer, Küken, Wiesen voller bunter Blumen, einen Bach mit Fischen, Krebsen und Muscheln, einen Wald, wo man Beeren pflücken und Pilze sammeln konnte. Oft kamen Freunde oder Verwandte zu Besuch. Wie aufregend, wenn sie im Empfangszimmer im ersten Stock bei gedeckter Tafel saßen und mit den Großeltern und Eltern Gespräche führten. Da konnte man still in einer Ecke sitzen und so viele Dinge über die Welt außerhalb der unseren erfahren. Anlässlich eines solchen Besuches dräute mir erstmals, dass unsere Welt, in der mein Vater und meine Mutter die oberste Autorität darstellten, bedroht war. Der Besuch, ein Familienfreund, hatte eine Landkarte Europas mitgebracht, sie an die Wand gehängt, um meinem Großvater und allen anderen eine Situation zu erklären, in der die Nemzi, die Deutschen, furchterregende und bedrohliche Dinge unternahmen, die auch zu uns kommen könnten. Und eines Tages, an einem Donnerstag, kamen sie. In Uniformen mit Stiefeln, aufgepflanzten Gewehren, mit Pistolen und militärischen Kappen auf dem Kopf. Sie stürmten ins Haus, brüllten in abgehackten Sätzen unverständliche Dinge, ich verstand ja als Kind gar nicht Deutsch, und sofort entstand im Haus ein unbeschreibliches Chaos. Meine Tanten weinten, es weinten auch die Mägde, alles lief kopflos durcheinander, die Nemzi brüllten dazwischen und mich erfasste totale Panik. Meine Mutter begann dann mit versteinertem Gesicht uns 4 Kinder anzukleiden. Der jüngste Bruder Franzi war 2,5 Jahre alt, meine Schwester Veronika 7 und mein Bruder Andrej 5 und ich selbst 6 Jahre alt. Einige Säcke wurden herbeigeholt und etwas Kleidung und Ähnliches hineingeworfen. Dann mussten wir, wie noch 1000 andere Kärntner Sloweninnen und Slowenen auch, Haus und Hof verlassen. Links und rechts die Nemzi, dazwischen wir. So wurden wir abgeführt, mussten durchs Dorf und weiter zu Fuß etwa 2 Kilometer bis zur Straße. Der rote Autobus, der an der Straße gewartet hatte, brachte uns an einen Ort, an dem viele langgestreckte, niedrige Holzbaracken innerhalb einer Stacheldrahtumzäunung standen. Heute weiß ich, es war das Sammellager in Ebenthal bei Klagenfurt. Nach 3 Tagen wurden wir und all die Menschen, die in diesen mit Stroh ausgestreuten Stallungen hausten, wieder weitergetrieben. Wir erreichten Waggons, in die wir hineingepfercht wurden. Die Türen wurden geschlossen und es herrschte tiefe Finsternis. In dieser Finsternis nun rollten wir dahin, Tage, Nächte, unendliche ewige Zeiten. Zwischendurch versuchte manchmal jemand, ein Zündholz zu entzünden. Andere schrien hysterisch auf, aus Furcht vor Feuer, dazwischen Versuche zu beruhigen. Meine Mutter hielt uns alle 4 an sich gepresst, wie eine Henne ihre Küken, was für mich das Gefühl der Eingeengtheit noch erhöhte. Nach dieser nicht enden wollenden Finsternis, Angst, Hysterie, Hilflosigkeit im rollenden Zug, in versperrten Viehwaggons, dann Stillstand. Die Türen wurden aufgerissen und wir taumelten ins gleißende Licht. Die Bahnstation hieß Glasow, in der Nähe von Stettin, Gdansk. Wieder wurde unser armseliger Haufen irgendwo hingetrieben. Wir marschierten über eine staubige Straße. Meine Mutter presste uns an sich. Am Straßenrand Menschen, die uns anstarrten. Dann Ankunft bei einem riesigen Gebäude, dem Lager Renitz. Personal, das uns, Männer, Frauen, brüllend Zimmer zuwies. Dann mussten sich alle nackt ausziehen und wurden in den Keller, in eine Duschanlage hineingetrieben. Ich werde nie das entsetzt verschreckte Gesicht meiner Tante vergessen. Wie sie mir später erzählte, war sie überzeugt, dass es Todesduschen waren. Wir Kinder wurden von den Eltern getrennt und in einem Kinderspeisesaal abgefüttert. An den Tischen schritt der Lagerführer mit blank gewichsten Stiefeln, in denen eine Peitsche steckte, und mit einem großen Schäferhund auf und ab. Ich konnte und wollte diese Zwangsnahrung nicht essen. Bei jedem Mal, wenn der Lagerführer mit seinem Hund, den gewichsten Stiefeln und der Peitsche an meinem Tisch vorbeischritt, brüllte er lauter und bösartiger etwas, was ich zwar nicht verstand, wohl aber begriff, dass es »Aufessen« heißen musste. Und obwohl ich mir bereits lebhaft vorstellte, dass er mich vom Hund zerreißen lassen würde, konnte und wollte ich nichts essen. Da nützte meine Schwester einen Moment, als der Lagerführer sich ans andere Tischende entfernte und schlang blitzschnell meine Portion hinunter. Ich war überzeugt, dass sie mich vor einem schrecklichen Tod gerettet hatte. Die Erwachsenen wurden zur Arbeit eingeteilt. Meine Mutter musste zu einer Frau aufräumen gehen. Stolz erzählte diese meiner Mutter, dass ihr Mann Soldat in Jugoslawien sei, und zeigte ihr die Schätze, die er ihr in wöchentlich einlangenden Paketen schickte. Vorhänge, Bettwäsche, Textilien und so weiter. Alles Dinge, die sie sich vor dem Krieg nicht leisten hatte können. Meine Mutter sagte uns, und sie schämt sich überhaupt nicht. Sie wusste doch, dass ich begreife, dass es sich um lauter gestohlene Sachen handelt. Und ich wusste nun, dass uns die Nemzi deshalb von zu Hause fortgetrieben hatten, weil sie unser Haus, unseren Hof, all die Tiere und alles, was wir in unserem weitläufigen Haus hatten, stehlen wollten. Sie schämten sich ja gar nicht und zeigten geraubte Sachen noch voller Stolz her. Nach 3 Monaten kamen wir von diesem Lager in ein anderes, nach Eichstätt in Mittelfranken, wo wir bis zur Befreiung blieben. Immer wieder versuchte ich, die Gespräche der Erwachsenen zu belauschen, und so wusste ich vom Partisanenkampf unter Marschall Tito. Er wurde mein Idol. Von ihm glaubte ich, dass er sich persönlich um mein Schicksal kümmerte. Umso bitterer empfand ich es, wenn jemand im Lager starb, denn der würde die Freiheit nicht mehr erleben. Dann kam der Tod auch zu uns. Eine Epidemie brach unter den Kindern aus. Der Lagerarzt fand es offenbar nicht schlimm, dass so viele Kinder starben. Ich weinte bitter über den Tod meines kleinen Freundes Zvonko. Dann meine Schwester Veronika. Erst viele Jahre später, nach dem Tod meiner Mutter, traf ich eine Augenzeugin, die mir erzählte, wie meine Mutter meine damals 8-jährige kranke Schwester zum Lagerarzt gebracht hatte. Dieser gab ihr eine Injektion und das Kind war auf der Stelle im Arm meiner Mutter tot. Meine Mutter hat uns das nie erzählt. Vor allem wollte sie meinen Vater, der bis an sein Lebensende über den Tod dieses Kindes nicht hinweggekommen war, wenigstens in dem Glauben lassen, es sei eines natürlichen Todes gestorben. Nachdem die Kommunalbehörden der Stadt eine übergreifende Epidemie auf die Stadt befürchteten, wurden die restlichen kranken Kinder des Lagers ins städtische Krankenhaus gebracht. So haben wir, meine Brüder, die anderen Lagerkinder und ich überlebt. Dort hat uns eines Tages meine Mutter besucht. Nach Wochen zum ersten Mal sagte eine Krankenschwester, dass die Mutter komme. Ich wollte ihr freudig entgegenlaufen und als ich sie kommen sah, war sie so anders. Obwohl sie sich freuen sollte, uns wiederzusehen, war kein Lächeln auf ihrem Antlitz, keine Freude in den Augen. Lange, lange richtete sie kein Wort an uns. Kein Laut kam von ihren Lippen, bis sie endlich in einer völlig fremden Stimme kaum verständlich sagte, »Veri je umrla«, »Veri ist gestorben«. In diesem Augenblick ist für mich die Welt um mich herum erstarrt. Ich wagte es nicht zu weinen. Dem Tod meiner Schwester, dem Schmerz meiner Mutter konnte ich nichts entgegensetzen. Ich kann es noch heute nicht. Die Fassungslosigkeit vor dem, was ich als Kind 3,5 Jahre erleben musste, lebt tagtäglich mit mir weiter.